herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. Folge von Dorfgeflüster begrüßen wir Dirk Siegmann, den Vorsitzenden der Realgemeinde Holtensen. Auf ihn freue ich mich besonders, weil wir seit über 50 Jahren befreundet sind.
So, mein Lieber, dann starten wir mal mit unserem heutigen Gespräch. Ich würde dich bitten, wie es gute Tradition mittlerweile beim Dorfgeflüster ist, dich mal vorzustellen.
Ja, mein Name ist Dirk Siegmann, bin 56 Jahre alt, glücklich verheiratet, drei Kinder, in seit ein paar Monaten auch zwei kleine Nachwuchs, Bambino, sage ich mal, zwei kleine Mädels. Ja, was mache ich beruflich? Ich bin da für eine Firma Zeiss tätig und da bin ich jetzt seit 39 Jahren, habe da meine Ausbildung gemacht zum Mechaniker und der Ausbildung Zeiss baut ja feinoptische Geräte, werden auch Optiker gebraucht. Und Optiker waren auf dem Markt leider nicht so zu bekommen, weil die Ausbildung da nicht so stark ist wie in den mechanischen Bereichen. Danach wurde ich also zum Optiker weiter ausgebildet. Das hat wohl ganz gut geklappt, weil sie hatten dann gesagt, ich sollte dann irgendwann mal meinen Meister machen. Das habe ich nach ein paar Jahren noch gemacht. War halt ein bisschen anstrengender, sag ich mal, so einen Meister zu machen in einem Beruf, den man einfach gar nicht erlernt hat. Aber auch das kann man schaffen, wenn man sich ein bisschen reinhängt und sich mal zu Hause wegschließt. Und ja, diesen Beruf des Feinoptikers, Meisters mit der Verantwortung einer Kostenstelle mit zwischen 40 und 50 Leuten, mache ich jetzt seit 2000, also auch schon wieder seit jetzt 21 Jahren.
Und was baut ihr da für Geräte?
Ja, Zeiss ist ein klassischer Mikroskopbauer gewesen hier bei uns. Auch so ein Werk, so ein großer Konzern wie Zeiss verändert sich natürlich auch ständig. Momentan sind wir nur noch ein Zulieferer für die Mikroskopie des Zeiss-Konzerns. Wir bauen hier kleine Geräte zusammen, sag ich mal. Wir haben früher komplette Geräte gebaut. Jetzt sind wir ein Zulieferer von Komponenten, sag ich mal, die dann zu einem Mikroskop zusammengebaut werden. Das ist alles nach Jena verlagert worden. Und wir bauen halt die mechanischen und optischen Einheiten zusammen. Das heißt, die Objektive werden zusammengebaut. Deswegen haben wir einen mechanischen Part und auch einen optischen Part.
Und warum hat man diesen Part hier, Gott sei Dank, für dich in Göttingen gelassen?
Ja, das unser großes Glück war, dass wir die Optik hier hatten. Und diese Optik, wir sind halt Mikrooptik. Also wir machen Radiusbereich vom halben Millimeter hochgenau, arbeiten immer nach dem Komma in den Millimeterbereich in vierstelligen Wert. Und durch diese Genauigkeit, die wir hier in Göttingen machen, das hat im Konzern kein anderer Standort bedienen können. Und das hat uns hier, sag ich mal, das Leben in Göttingen gerettet. Sonst mechanisch, das kann man sehen, mechanische Werkstätten gibt es doch mal einmal mehr. Und aus diesem Grunde haben wir halt das große Glück gehabt, dass den Standort Göttingen hier noch gibt. Klar, wir haben runtergefahren. Wir sind jetzt auf knapp 300 Personen runter. Wenn man denkt, der Standort hat hier mal 1400 Leute beschäftigt, ja, ist das natürlich schon mal ein Einschnitt. Ne? Mhm. Auch wenn ich in meinem Bereich reingucke, sag ich mal, auf dieser Ebene waren früher drei Meister, sechs Vorarbeiter. Ja, heute gibt es nur noch meinen Verfahrenstechniker und mich auf der ganzen Ebene. Klar sind da sicherlich auch ein paar Leute weniger, aber im Verhältnis. Es hat viel mehr Verantwortung an die Mitarbeiter gegeben. Dieses klassische Vorarbeiter, das gibt es gar nicht mehr. Es ist erwünscht, dass der Mitarbeiter sich dann stark mit einbringt, sag ich mal, und auch Sachen weiterentwickelt. Und ist ein ganz anderes Arbeiten. Die ältere Generation hatte da am Anfang ein bisschen Probleme mit. Aber die jüngere Generation, sag ich mal, die ist da schon ganz anders aufgestellt.
Und habt ihr auch unter dem Kostendruck, ich sag mal, die Chinesen oder welches Land auf der Welt auch immer, versucht ja immer die Dinge, die in Europa oder in Deutschland gut funktionieren, nachzubauen und zu imitieren, aber deutlich günstiger. Ist das bei euch auch so?
Ja, das ist natürlich genauso. Also das Thema ist, dass mit China kannst du nicht konkurrieren. Also wenn eine Geschäftsführung ankommt und sagt, in China sind sie günstiger, müssen schneller werden, das kann man nicht. Also dieses Verhältnis, das kann man nie einholen. Ne? Was man machen kann, da muss ich eben in einem High-End-Bereich, da muss man stark sein. Unsere Schulmikroskope, die wir früher gebaut haben, die bauen wir natürlich auch nicht mehr hier. Die kommen aus China, sag ich mal. In China, sagen wir, wir in Deutschland, für das Geld kriegen wir ein komplettes Mikroskop, wo wir vielleicht das Material dafür einkaufen könnten. Dann haben wir wahrscheinlich aus China ein komplettes Mikroskop fertig zusammengebaut bekommen. Ja, das geht auch nicht mehr. Ne? Diesen Mix muss man aber auch haben. Wenn man diesen Mix nicht hat, das haben auch andere Firmen auch. Da wird dann nur noch der Aufkleber drauf gemacht. Man kennt das von Mode, sage ich mal, die in sonst wo gemacht wird, in der Türkei, in China auch ganz weit weg ist und auch viel Geld kostet, sage ich mal. Aber wenn man diesen Mix nicht hat, dann überleben wir nicht mehr. Deutschland ist halt ein hochpreisiger Standort und man muss sich halt spezialisieren. Und solche Sachen, dieses Know-how bleibt natürlich auch im Land. Also das gibt man natürlich auch nicht raus.
Und wo werden diese Mikroskope dann eingebaut? Also wo finden die Verwendung dann?
Ja, wir haben verschiedene Richtungen von Mikroskopen. Also das einfache Schulmikroskop, das geht dann hoch zum Lasermikroskop. Also wo man auch Nanobereiche nachher auch mit ansehen kann, sage ich mal. Umlassungsmikroskope, verschiedenster. Ja, es geht so weit, dass ein Mikroskop nachher so viel kostet, als wenn man sich ein kleines Einfamilienhaus hinstellt.
Ernsthaft? So teuer?
So teuer.
Weil die Genauigkeit oder?
Ja,
weil
die Genauigkeit, die ganze Technik, die da drin hängt. Ne? Da sind zig High-End-Einheiten, die da zusammengefügt werden. Es gibt ja auch Operationsmikroskope, das haben wir in eigenen Spart oder zeitweise auch Fernleser, ne? Die ganze Consumer-Optik, zum Beispiel mit Brillen und solchen Sachen auch. Und so ein, da sind wir über Automation immer sprechen. Automation ist immer ein Riesenbegriff, also man muss sich da, darf sich ja nicht verschließen, dann bleibt man auf der Strecke. Und wenn man sagen kann, wo die Automation in, sag ich mal, dem Bereich Optik extrem nach vorne geschritten ist, ist das Thema, ist das Brillenoptik. Weil Brille ist heute so billig, sage ich mal, das Glas, die Herstellung, das ist alles voll automatisiert. Wenn sich sowas mal angeguckt hat, da laufen in Riesenhallen nur noch vielleicht 10 Leute, die gucken, ob noch alle Maschinen am Laufen sind oder müssen vielleicht eine kleine Reparatur ausführen. Aber sonst ist alles voll automatisch. Und nur so kriegt man auch seine Gläser. Man bestellt sie, sag ich mal, und in 4-5 Tagen sind die Gläser eigentlich schon mal Optiker.
Ja, sehr schön. Und neben deiner Familie, Enkelkindern und dem Job, der dich sicherlich entsprechend fordert, ist es ja so, wir haben ja so eine gemeinsame Vergangenheit. Wir kennen uns ja seit dem Sandkasten, weil wir im selben Jahr geboren sind, Jahrgang 64. Nur die Besten, kann man ja an der Stelle mal sagen. Bist du ja Vorsitzender der Realgemeinde. Wie muss sich dann derjenige, der mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat, erstmal würde ich mich freuen, wenn du mal erklärst, was steckt eigentlich dahinter und was ist dann deine Aufgabe?
Ja, was ist die Realgemeinde? Also früher war es ja so, dass die Leute hier am Ort, in die Häuser, natürlich Baumaterial brauchten. Das war hochgradig damals das Holz und auch Brennmaterial, das war auch das Holz. Und da war es so, dass die Weltanteile hier auf, damals waren es 51 Häuser hier im Ort, die wurden dann verteilt. Wir haben zum Beispiel 61 Gerechtsame hier im Ort. Gerechtsame heißt, wir haben einen Wald, der Wald, der hat in Holten sind 40 Hektar, der teilt sich in drei Bereiche auf. Wir haben ein ganz kleines Stück unten an der Leine, am Hagen, sage ich mal, in der Richtung Osterfeuer, wenn man da den steilen Hang runtergeht, ist ein kleiner Bereich. Dann haben wir den anderen Bereich, der liegt halt im Westen, auf der anderen Seite der Autobahn. Das ist einmal da, wo die Kühlhütte steht, die gehört auch der Realgemeinde, da war früher mal der Steinbrunnen, wie wir das noch kennen. Das ist auch der Realgemeinde. Und oben drüber gibt es den Sauberg in Richtung Esebeck und den Holtenser Berg, wie er da drüben auch heißt, wo dann eben die Grillhütte mitsteht. Das sind die drei Bereiche. Wir haben also 40 Hektar. Und diese 40 Hektar teilen sich halt auf 61 Gerechtsame auf. Diese Gerechtsame sind auf den, wie gesagt, auf den alten Häusern, die ältesten Häuser. Das weißt du, da hast du drin gewohnt, das ist die ältesten Häuser, stehen in der Gasse. Da hat der Ort irgendwann mal angefangen zu wachsen, von der Gasse, vom alten Dorf, Töchter da, diese Verbindungen, Winkel. Und diese Gerechtsame sind teilweise in den vergangenen Jahren sehr viel Bewegung, sag ich mal, in diese Gerechtsame reingekommen. Früher war es durch Klassenschule, dass der Sohn das Haus geerbt hat und dann blieben die Gerechtsame ständig immer auf dem Haus drauf. Heute ist es so, dass man diese Gerechtsame von dem Haus trennen kann. Man kann sagen, ich brauche diesen Holzanteil nicht, man kann den trennen, natürlich alles nur mit dem Notar. Das ist mir ganz wichtig, früher war das alles so unter der Hand gemacht worden. Das geht heute natürlich nicht mehr. Es ist halt zwar kein Eintrag im Grundbuch drin, aber das geht trotzdem nur über einen Rechtsanwalt, weil das steht in seinen Büchern drin. Und natürlich kann auch jeder Holzer auch von uns Holz bekommen, der keine Gerechtsame hat. Wir verkaufen natürlich auch Brennholz und wir sind nicht so aufgestellt hier, dass wir einmal den großen Gewinn daraus ziehen wollen. Ja, es gibt ja Realgemeinden, die haben sehr viel mehr Wald, sag ich mal. Die machen Ausschüttungen, große Ausschüttungen, wo sich alle freuen, dass wir mal viel Geld kriegen. Das ist nicht unser Ziel hier. Wir wollen hier keine Reichtümer schaffen. Uns ist es wichtig, dass die Holtenser Bürger zu einem vernünftigen, zu einem ganz fairen Preis hier das Holz günstig erwerben können. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, wir zahlen hier für einen Mitgliedshalter 10 Euro für einen Meter. Das ist echt, das ist nichts. Ein Mitglied zahlt 20, also auch ein Holtenser Bürger zahlt 20, der keine Rechtsnahme hat. Und das ist uns einfach nur wichtig, dass wir den Leuten günstig das Holz zur Verfügung stellen können. Klar müssen wir kostendeckend arbeiten. Aus dem Grunde habe ich lange Zeit mit dem Regiment seit 2002 erst auf Vorsitzender nach Heinz Lindemeyer. Und wir haben dann damals angefangen, das Holz selber einzuschlagen. Mit Friedel Wissler und Armin Lutze und haben uns dann eine Winde angeschafft, weil ein Wald, der eine oder andere kennt das schon, die Wälder sind zertifiziert nach BFC oder FSC, diese Emblem, also diese Zertifizierung gibt es, hat der eine oder andere schon auf seinem Holz schon mal gesehen. Das ist heute wichtig, um sein Holz zu vermarkten, weil die weiterverarbeitende Industrie nicht mehr Holz annimmt, was nicht diese Zertifizierung hat. Das ist auch, macht auch Sinn, denn man kennt das immer aus dem Fernsehen. Es gibt natürlich Raubbau auch am Wald und die gibt es heute noch in China, sag ich mal, Russland, sowas gibt es. Da werden ganze Wälder gerodet, das, bevor es einer mitkriegt, ist der Wald schon gerodet, ist schon weg. Da gibt es also auch so eine Holzmafia und es ist ganz wichtig, dass sowas in Deutschland sowas nicht mehr gibt. Deswegen haben wir auch diese Zertifizierung damals gemacht. Klar kriegt man da gewisse Auflagen, man darf nur noch biologisches Öl verwenden in den Maschinen. Der Mitarbeiter, der diese Motorsägen bedient, da darf kein Benzol mehr drin sein, das ist fertig angemischte Sachen. Die Motorsäge muss eine Griffheizung haben, damit der Mitarbeiter natürlich auch keine kalten Hände oder die Verletzungsgefahr nicht da ist. Man muss gewisse Ausrüstungsschutz auch so tragen, die muss ständig erneuert werden, dann wird kontrolliert in den Seilwinden oder in den Gerätschaften, die man hat durch die Berufsgenossenschaft. Das ist auch alles wichtig. Man hat seine komplette Schutzausrüstung also ständig in Ordnung zu halten und auch mal mehr zu erneuern. Da haben wir jahrelang in Friedland haben wir das gemacht, den Holzeinschlag. So konnten wir auch weiterhin die Kosten immer auf demselben Niveau halten. Also wir haben unsere Preise seit 15 Jahren oder 20 Jahren sind wir
keine Preissteigerung.
Keine Preissteigerung gehabt. Und das ist auch gut.
Ja, das ist ja eine Geschichte, die mir zwar bekannt war, aber nicht so im Detail. Und wann geht ihr ins Holz oder wann findet dieser Einschlag statt?
Also das Holzeinschlag ist ja klassisch nach der Vegetation-Thematik. Also ab 1.10. können wir Holz einschlagen bis Ende Februar. Natürlich schlagen wir nicht so früh das Holz ein. Wir haben natürlich auch mit zu kämpfen zu dem Thema Klimawandel. Wir haben ja Kalkböen bei uns und sind natürlich ein klassischer Standort. Da gibt es halt immer noch 5% in Deutschland. Alle Edellaubhölzer haben wir auf unserem Standort. Wir sind Gott sei Dank nicht ein Standort, der nur Fichte hat. Wir hatten nur so ein ganz kleines Fichtenstück bekommen, damals bei der Flurbereinigung. Das gibt es auch schon nicht mehr. Das mussten wir komplett auch einschlagen lassen durch das Thema Borkenkäfer und die Trockenheit. Da haben wir, ich sag mal, so einen ganzen Hektar einschlagen lassen, was früher mehrere tausend Euro waren. Habe ich nachher noch gerade mal 300 Euro rausgekriegt, dass der Unternehmer wenigstens einigermaßen bezahlt werden konnte. Und wir haben also gesagt, wir haben Edellaubhölzer bei uns hier im Bestand. Aber der Klimawandel merken wir in den letzten beiden Jahren. Ich bin froh, dass der letzte Sommer ein bisschen feuchter wieder war. Der Trockenstress, den die Bäume haben, ist extrem. Das ist in so einem Schleimfluss an so einem Baum. Die Bäume werden trocken. Die Kronen werden trocken, das ist diese Riesengefahr. Also jetzt momentan, wir schlagen jetzt ja auch nicht mehr selber ein, Friedl und Armin sind vom Alter ausgestiegen und mit den jungen Leuten. Die haben halt die Erfahrung nicht und die haben die Ausbildung nicht und das die Gefahr, ich habe es nun über 20 Jahren das gemacht, die Gefahr lauert bei jedem Baum, sage ich mal. Uns sind schon Äste um die Ohren geflogen, die haben wir teilweise gar nicht kommen sehen, weil die brechen 30 Meter weiter ab und kommen zurück. Man denkt, der Baum fällt vor allem weg, aber der Ast, der abbricht, der kommt meistens zurück. Ne? Und das ist eine gewisse Gefahr, die will ich mit den jungen Leuten auf keinen Fall eingehen. Das muss man wirklich den Profis dazu überlassen. Und das Gefährliche ist momentan auch, wir haben früher die Bäume, der Baum fällt durch den Keil, also nicht die Motorsäge, schneidet ihn ab, erst durch den Keil und den Hammer fällt der Baum. Heute ist es so, dass man diese Erschütterung gar nicht mehr in den Baum bringt, weil man nicht weiß, ob die Krone trocken ist oben. Man schneidet jetzt mit einer anderen Technik und erschütterungsfrei und kein Keil mehr. Früher wurden wir kontrolliert, Zertifizierung, wurden wir kontrolliert, ob wir auch alles richtig machen, nicht quer durch den Wald und Trecker fahren und solche Sachen und keine Gleisbildung, das heißt nicht tiefe Spuren in die Wege reinfahren. Und heute kontrolliert man, dass man auch richtig einschlägt und sich auch an die Sicherheitsvorschriften hält. Und man hört es mal wieder, also es sind mehrere Personen, die wirklich in ganz Deutschland jedes Jahr, auch in der näheren Umgebung, einfach ums Leben kommen, weil eben das ganz schnell geht. So ein Baum, wenn der fällt, und ich habe es letztens, wir hatten unsere kleinen Bäume eingeschlagen mit Marc, wir haben das dieses Jahr gemacht, es brennt uns eingeschlagen und wir haben die Wege abgesperrt, wie wir das immer machen, mit Schildern, mit Rasierbändern. Und trotzdem joggen die Leute da durch, die Reiter kommen mit ihren Pferden da durch, wo man sich nur fragen muss, sind die alle lebensmüde? Weil also vom Baum rennt keiner weg, also das schafft man nicht.
Ja, also auch eine hohe Verantwortung letztendlich für die, die dann vor Ort sind.
Ja, man wird jeder Baum, der dann zum Schluss gefällt, muss man sich wirklich vergewissern. Gerade wenn wir an öffentlichen Wegen, Waldwegen arbeiten, ist immer der zweite Mann, der eigentlich den Weg ganz in Beobachtung hat, um zu gucken, ob da irgendein Mountainbiker oder irgendeiner noch langkommt. Ne? Und dann heißt es immer, wenn der Baum fällt, also Baum fällt. Ne? Also, ja.
Wie bist du denn zur Realgemeinde gekommen? Also du hast gerade erzählt, Heinz Lindemeyer war dein Vorgänger.
Ja, Heinz. Also,
wer hat dich denn dazu animiert, da mit einzusteigen sozusagen?
Ja, man sollte halt heute unser Essen so verwurzelt ist wie wir beide, sag ich mal. Dann will man auch irgendwas für den Ort machen. Und das große Vorbild war mein Vater für den TSV. Das war aber nicht so mein Ding, dass man sagte, Mensch, das ist vielleicht doch nicht mein Thema. Ich war immer so einer, der gerne draußen ist, Natur ist. Und irgendwann kam das Thema mal auf, Mensch, ja, die Realgemeinde, die sucht einen neuen Vorsitzenden, die sucht Leute, die sich dafür interessieren, junge Leute, die sich interessieren, weil das ist bei vielen Sachen ja so, dass das Thema Generationen weitergegeben werden. Und irgendwann ist mal so eine Generation alt geworden und dann muss es einfach eine neue Generation geben. Das war eine Realgemeinde. Allgemeine genauso. Es waren ziemlich viele ältere Leute, das habe ich dann kennengelernt, als ich dann 2002 Vorsitzender wurde und dann zu diesen ganzen Versammlungen, Herbstversammlungen eingeladen worden bin. Da bin ich, glaube ich, dann die ersten 2 Jahre der Jüngste gewesen und ich war damals dann auch schon über 40 und ja, das hat dann eine ganze Weile gedauert und man sieht, dann kommt eine gewisse Bewegung rein. Heinz hat mich dann an der Seite genommen, leider ist Heinz dann viel zu früh verstorben. Er konnte mir nicht mehr alles zeigen, das ist dann ein bisschen schade, sag ich mal, wenn was weitergibt. Und Heinz, das war so einer, der war den ganzen Tag im Wald oben und der kannte jeden Baum, sag ich mal, den konnte er persönlich ansprechen. Und das war schon klasse, was er ihm beigebracht hat, aber er konnte einem nicht alles beibringen, weil es einfach dann, er war leider nicht mehr da.
Wie häufig ist Versammlung einmal im Jahr? Ne?
Unsere Versammlung, der Real als einmal im Jahr. Wir hatten sie jetzt eigentlich immer im Februar. Früher war es so, dass klassisch, wie gesagt, gerade am 1.10. schlagen wir das Holz eigentlich ein. Da waren auch dann die Versammlungen immer. Und irgendwann haben wir dann das geändert, dass wir das Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr gelegt haben. Das heißt, wir haben uns dann natürlich hinten angestellt. Alle Vereine haben sich ja dann haben auch ihre Versammlungen im Januar gehabt. Und da haben wir dann gesagt, dann reihen wir uns nach hinten ein, wo keiner ist. Das heißt, wir haben immer jetzt festgelegt, dann damals jeder zweite Freitag im Februar machen wir Jahreshauptversammlung. Ich musste jetzt absagen, also im Gemeinderief wird das jetzt kommen. Das ist leider eine Absage. Wir sind Corona, das ist leider nicht zu. Wir wollen hoffen, dass es im Sommer vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und dann haben wir eigentlich vor, in der Grillhütte das zu machen. Das ist mal eine schöne Sache. Wir haben also auch in der Realgemeinde, damals wurde es von Hermann Böhmann so ein bisschen ins Leben gerufen. Mensch, wir müssen uns mal treffen, wir wollen mal im Wald ein bisschen grillen, nach dem Holzeinschlag, solche Sachen. Und dann haben wir gesagt, dann können wir das mal für die Mitglieder machen. Der Anschluss kam eigentlich von Hermann Böhmann. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt mal. Dann haben wir jetzt schon das zweite oder dritte Mal um die Welt gemacht. Da wurden alle Mitglieder, alle, die Holz gemacht haben in dem Jahr, eingeladen, die Mitglieder sowieso. Und auch alle, die Holz gemacht haben, also auch alle Nicht-Mitglieder und brauchten nichts bezahlen. Da wurden sie köstlich. Hermann hat da super Sachen vorbereitet, hat er gegrillt für uns alle. Und es gibt was zu trinken. Und wir hatten viel Spaß da oben an der Grillhütte. Das waren immer
tolle Erlebnisse. Hört sich nach einer schönen Tradition an.
Das sollte es werden, ja.
So, dann hast du noch eine Leidenschaft. Das sind die Oldtimer. Freunde. Ich weiß, dass du ja auch, ich weiß gar nicht, ob du noch einen Unimog hast, aber auf jeden Fall hattest du mal 2, das weiß ich relativ genau.
Ja, einen habe ich noch, einen habe ich verkauft. Einen habe ich dann mal zurückgemacht, dann habe ich den verkauft. Ich wollte mir nochmal ein Motorrad kaufen und ja, man kann sich nur in einen Unimog reinsetzen und ein zweiter Unimog, der nur rumsteht, so ein Gerät muss auch bewegt werden, sag ich mal. Und da haben wir uns entschlossen, den zu verkaufen und mit meiner Frau dann nochmal aufs Moped zu steigen, nachdem unsere Kinder ja nun groß sind. Und da habe ich gesagt, das ist meine Frau, ich fahre natürlich nicht allein, also ich kaufe nur ein Motorrad. Wenn du wieder mitfährst, sag ich, sonst lass mal das. Und der war gleich vorher in Flamme, jawohl, machen wir. Dann haben wir das nochmal gemacht. Ja, Oldtimer Schlepper, ja, das haben wir auch mal so ins Leben gerufen. Also Marc Schrickel, der maßgebliche Initiator auch mit gewesen. Wir sind ja nur eine kleine Truppe von ein paar Leuten. Und ja, haben da schon mal so ein paar Oldtimer-Feste jetzt gefeiert, um Abständen von 3 Jahren, weil wir die Fruchtfolge so ein bisschen einhalten wollten, weil Kai hat das Feld ja daneben, wo wir das immer machen und dann müssen wir die Fruchtfolge einhalten, damit wir auch bestimmte Sachen dann, wenn wir da hinkommen und dann drüben drauf können wir natürlich nicht aufs Feld, also müssen wir sehen, dass wir da dann die Gerste drauf haben, die erste Frucht ist halt die weg ist im Sommer, dass wir sicher sein können, dass wir diesen Acker mit benutzen können. Und wir haben es ja schon 2 Mal auch gemacht, das Thema Kartoffeln haben wir auch mal gepflanzt, dann immer, also St. Klaus Manninger mal tatkräftig unterstützt. Und das kam nur ganz gut an, also wenn die Kinder dann da die Kartoffeln gesammelt haben, also wenn der Roder, sag ich mal, hinten aus dem Acker raus war, dann lag dahinter schon keine Kartoffeln mehr. So wild haben die Kinder und die Erwachsenen die Kartoffeln da eingesammelt.
Ja, wir waren immer froh, wenn wir es nicht mussten früher.
Genau.
Ja, und dann ist ja nach unserer gemeinsamen Zeit bei der Jugendfeuerwehr, also wir waren der Wassertrupp,
genau,
in der Jugendfeuerwehr. Dirk war Wassertruppführer, ich Wassertruppmann. Und der Zeit beim Fußball, Motorrad hast du gerade angesprochen. Und ans Motorradfahren habe ich eine ganz schlechte Erinnerung, weil als wir beiden jung waren, hast du mich mitgenommen auf der Mobilette von Vater Heinz. Und ich war das nicht gewohnt, dass man sich in die Kurve legt und habe dann versucht, da aufrecht zu bleiben, um möglichst nicht umzufallen. Ich glaube, die Fahrt wirst du auch nicht vergessen.
Ja, ich sehe den Zigarettenautomaten noch auf uns zukommen.
Ja, und dann ist irgendwann dieses Thema Jagd ja auf dich zugekommen oder du auf die Jagd, wie man es auch sehen will. Wie ist das denn entstanden? Ist das auch ein bisschen erblich bedingt, weil dein Opa mütterlicherseits war ja auch Jäger?
Ne? Ja, das Thema ist, dass ich dann irgendwann mal das Thema Sport für mich, muss ich an den Haken hängen. Mein Sprungling hatte sich verabschiedet und damals mit dem Fußballspielen, sag ich mal, nicht das Geld verdienen könnte, um seine Brötchen zu kaufen. Muss man natürlich mal sagen, gut, die Dinger hängst jetzt mal an Nagel, der Beruf ist wichtiger. Und dann kam das Thema Jagd auf, du hast es gerade erwähnt, mein Großvater ist auch zur Jagd gegangen, mein Onkel, meine Cousine auch und die haben mich dann immer animiert, Mensch Dirk, mach doch da einen Jagdschein und die hatten dann das große Glück, dass mein Onkel nach der Wende oben in der Schorfheide, da einem anderen sagt das was, das ist nördlich von Berlin, Prenzlauer da oben, ein super Jagdgebiet und die hatten dann eine Jagd pachten können und meine Cousine hat dann ein Haus gebaut, damals immer schön das mit Golfen im Haus bauen und dann abends sind wir auf Jagd gegangen und morgens auch und dann waren wir am Wochenende immer so erschöpft, dass sein Vater war dann mit und der muss dann immer nach Hause fahren, weil wir schon kaum kaum aus dem Ort raus, sind wir immer eingeschlafen, weil wir die Nächte immer uns um die Ohren auf dem Husten geschlafen. Ja, das war dann der Start, sage ich mal. Dann habe ich ja Burkhard Kerl kennengelernt. Er war auch damals durch die Familie schon bekannt. Und ja, wir haben uns dann mal gesucht und gefunden und haben dann hier im Bramwald, sage ich mal, eine Yacht gemietet, um Richtung Großlaßhausen nach Hemeln runter. Haben da ja jahrelang zusammen gejagt und hatten dann die Möglichkeit, in Jünen eine Jagd zu pachten. Und das haben wir noch gemacht. Und ja, seitdem sind wir schon seit, glaube ich, seit über 20 Jahren jagen wir jetzt zusammen. Ist ein schönes Hobby. Muss man natürlich vernünftig machen. Also es gibt natürlich bei jedem Hobby, bei jeder Art gibt es die guten und die schlechten, sage ich mal. Man muss das vernünftig machen. Das Weitgerechte, das kann man heute viel auf Internet und so sich angucken, wie man es nicht machen soll. Man muss auch mal erstaunen, wenn da Videos hochgeladen werden, wo man da Sachen sieht, also die einfach so einfach nicht passieren sollten. Und
was meinst du da? Oder ja, was? Ohne jetzt vielleicht ins Detail gehen zu wollen.
Die Leute auf Wild schießen. Ne? Also das Wildbretzen ist ein hochwertiges Lebensmittel, sage ich mal. So soll man auch umgehen. Und man muss sich immer bewusst sein, wenn man den Finger krumm macht, die Kugel geht aus dem Lauf raus, die holt nicht mehr zurück. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Das ist alles gefährlich. Das muss man vernünftig machen. Das ist deutsche Weitgerechtigkeit. Ist doch schon was anderes. Es gibt so viele Videos, in Deutschland gibt es auch aus Amerika, die da, sag ich mal, Tiere immer abgeschlachtet werden. Das ist man der Kreatur schuldig, sage ich mal. Das ist, wenn man ihr das Leben nimmt, dass man es ihr schnell nimmt. Natürlich kann immer was passieren, dass es vielleicht doch mal nicht so schnell geht. Das passiert immer mal wieder. Aber das sollte nicht daran hindern, immer wieder, bevor man den Finger krumm macht, genau zu wissen, was mache ich jetzt? Ist das richtig, was ist nicht richtig? Also das ist für mich viel wichtiger wie alles andere. Also ich gehe so oft raus und dann sagen, komm, jetzt gehen die schon wieder raus und schießen, bevor ich überhaupt den Finger krumm gemacht habe. Da bin ich vielleicht 20, 30 Mal draußen gewesen und sage, gut, das Stück nimmst du jetzt, das ist ein schwaches Stück, das nimmst du jetzt und das lässt du weiterlaufen. Du guckst einfach nur, du sitzt abends auf dem Hof und guckst, und was machen die da? Dann springen die Hasen da umher, stehen auf den Hinterläufen, stehen voreinander und die rammeln da und bekriegen sich da. Der Bock treibt die Ricke und so. Das sind alles tolle Sachen, die man erlebt. Und da sitzt man abends auf dem Hochsitz, auf einmal ist es stockendunkel. Da sitzt da, auf einmal merkst du, irgendwas kommt den Hochsitz hoch. Denk, was kommt denn da jetzt in den Hochsitz? Mhm. Dann machst du ganz kurz mal so wieder eine Lampe an und dann erschrickt sich der Waschbär genauso wie du. Weil da wollte mir auch auf den Hosen gerade drauf. Und dann ist er wieder runter. Und dann sitzt er auf einmal, kraspelt was, guckst du rechts so schon total dunkel eigentlich. Du siehst noch ganz bisschen so einen Schatten. Sieht aus wie eine Ratte an deiner Hand so vorbeilaufen. Was war denn das jetzt? Weil das meist du nicht, dann guckst hier so einen Siebenschläfer an. Ne? Das sind so tolle Sachen. So, ne? Weil du merkst, neben dir ist irgendwas auf dem Weg. Da steht was. Da steht auch was. Machst du vorsichtig mal das Licht an, weil das nicht ganz sauber sehen kann. Eine Wildkatze. Die Wildkatze hat den Siebenschläfer gesehen. Der Siebenschläfer sitzt 2 Meter oben auf dem Baum, auf der anderen Baumseite. Und die Wildkatze mit einem Mordsatz auf den Baum drauf. Der Siebenschläfer am Baum hoch, die Wildkatze im Baum hoch. Und der Siebenschläfer war natürlich wesentlich schneller. Hat die Wildkatze den nicht gekriegt. Das sind so tolle Sachen. Das siehst du so. Kriegst du ja sonst so gar nicht mit.
Nee, das kriegst du sonst.
Das sind so tolle Erlebnisse. Und das hört auch dazu. Ne?
Und das sind... Ja. Und das ist sicherlich auch, wenn du sagst, du sitzt manchmal auch nur draußen und guckst den Tieren zu, Entspannung pur wahrscheinlich, ja, oder?
Du sitzt da manchmal 12 Stunden und das sitzt du auch bei minus 10 Grad minus, weil du sagst, das ist einfach klasse hier. Im Bett schlafen kannst du immer, am Wochenende kannst du mal ausschlafen. Und dann sagst du, komm, Samstag gehst du mal raus und dann den Schlaf holst du dir später. Diesen Sommer war es ein Extrem, hatten wir Kids großgezogen. Das war auch ein Erlebnis, habe ich noch nie gehabt. Wir hatten mitbekommen auf der Yacht, nach mehreren Ansitzen, dass ein Kids mal gerufen hat nach der Ricke. Man konnte eigentlich ganz eindeutig erkennen, dass weit und breit keine Ricke da war. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Das ist irgendwas stimmt und was nicht. Und wir haben auch viel Verkehrsunfälle, also Wildunfälle bei uns. Und gehen von aus, dass die Ricke wahrscheinlich durch den Verkehrsunfall ins Leben gekommen ist. Und dann sagen wir, wir suchen das Kids. Und beim ersten Mal ist es noch abgesprungen, das Kids. Und am nächsten Tag bin ich mit Michael da, mit meinem Jungen dahin. Und dann sagt er, wir zusammen machen. Und dann ist es schon nicht mehr so weggesprungen. Dann war es schon total entkräftet. Und viele sagen, das ist eigentlich dem Tod geweiht. Also es ist... Das kann ich ja selber nicht ernähren. Aber das wollte ich versuchen. Also wenn man so ein kleines Kids da sieht, das war so klein noch, das konnte ich in den Hundekorb an mir reinpacken. Und wir haben es dann mitgenommen und haben uns dann ganz schnell belesen, was man machen muss. Also so ein Kids kann zum Beispiel keine Kuhmilch. Also sind wir losgefahren, Lämmermilch geholt, Trockenmilch, Lämmermilch, 20 Kilo Lämmermilch geholt. Dann geguckt, wie man das macht. Gibt es so bestimmte Flaschen, das sind keine Flaschen, die man kleinen Babys gibt. Das sind so Flaschen, wo man kleine Katzen mitfüttern kann. Dann habe ich das unten bei uns eingesperrt. Unten habe ich im Garten so ein kleines Hühnerhaus. Und da war ein Stall frei. Und dann war es reingesperrt mit Stroh. Und dann haben wir das gefüttert. Mehrmals am Tag Milch gegeben. Das muss eine ganz bestimmte Temperatur haben, diese Milch. Und dann hatte ich ständig Zecken an mir, weil ich das Kitz ja festhalten musste. Und das Kitz hat gar keine Zecken mehr. Ich hatte das alle dann irgendwann. abgelesen und wir haben es wirklich geschafft. Es war echt nicht einfach. Und wir haben es immer so gehalten, dass ich oder nur mich hier runtergegangen ist, dass es wirklich auch keinen nötigen Menschenkontakt hatte. Das ist auch so, uns war klar, wir wollen es wieder freilassen, dass nichts haben wird. Und es hat echt lange gedauert. Und nachher, so nach einer Woche, wusste man, jetzt ist es über den Berg, jetzt nimmt es wieder zu. Nicht ab, es nimmt wieder zu, weil es muss ja flüssiger zu. Das ging nur mit Milch. Ne? Und nach Vertrauen kann man nicht sagen, Vertrauen, dass es nicht zu einem gab nachher. Aber es war immer noch auf, teilweise sehr schreckhaft. Beim nächsten Mal war es ein bisschen vertraut, also immer so ein bisschen weg. Und dann der Milch war das dann irgendwann vorbei. Haferflocken gegeben, Milchhaferflocken. Dann nachher Blätter abgemacht von den Bäumen. Am liebsten dazu, glaube ich, die von dem meinen. Von dem Nussbaum, die ich da im Garten habe, Walnussbaum, hat sie die Blätter am liebsten gefressen und auch Kirschblätter. Und danach haben wir ganze Zweige da reingegeben und dann ungefähr nach 8 Wochen haben wir das Kitz dann wieder da freigesetzt, wo wir es auch gefunden hatten. Es hat zugenommen, aber man konnte sehen, also im Vergleich zu den anderen Kitz, man hat also wusste ja, wie groß die Kitz die anderen sind, war es schwächer. Aber schön war, ich habe dann lange Zeit auch noch beobachten können, von weiter weg dann das Kitz, wenn es dann abends rausgetreten ist. Es war immer noch da und ist immer, ich will hoffen, hat das überstanden genug, weil wir mussten es dann rausfallen lassen, weil die Vegetation draußen so war, dass die Frucht noch draußen war und die brauchen Energie. Und Energie kannst du nur nicht mit Grünfutter, das geht nicht. Also sie müssen auch weit sein. Wir haben versucht, so weit, dass das nicht funktioniert, haben gesagt, das muss jetzt draußen zugucken, wie machen die anderen das? Das war eine tolle Sache und ich will hoffen, es hat es geschafft. Und der andere hat gesagt, oh, jetzt hat er das nur großgezogen, damit das dann irgendwann abschießen kann. Aber ich glaube, wer das denkt, der versteht nicht, was der Sinn und Zweck der Jagd ist, da hört beides zu. Das eine ist die Hege und Pflege und das andere ist, dass man natürlich auch Wildbret nimmt. Das hat nichts damit zu tun. Man tut das auf den Hintergedanken, dann kann ich das irgendwann erschießen. Ich glaube, wer sowas denkt, dann hat das schon verloren.
Das ist schon die falsche Einstellung. Ja, das ist ja ein tolles Erlebnis. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du vorhin Schorfheide gesagt. Da geht ja, glaube ich, bei vielen gehen die Ohren und Augen auf. Ist das so? Das war ja früher auch das Jagdgebiet von Erich Honecker, hat man immer gesagt, wo sie die Hirsche angebunden haben. Ist das so, dass da eine andere Wilddichte oder ich weiß nicht, wie man das als Laie besser formulieren kann, also dass es dort mehr Wild gibt oder auch anderes Wild als bei uns hier vor der Haustür?
Ja, die haben das ja teilweise eingegattert, das Wild. Also zum Feld hin waren ein Gatter. Die haben ja damals die Staatsgäste halt immer eingeladen. Ich glaube, Josef Strauß war auch einer von diesen Gästen öfters mal da. Es war, also die haben richtig Gatterbetrieb gehabt und ist eine ganz andere Wilddichte gewesen, wie hier bei uns. Natürlich war dann nach der Wende, wurden diese Gatter geöffnet, die Zäune wurden aufgemacht und das Wild trat dann auch natürlich auch in die Felder und wer da oben sich ein bisschen auskennt, das ist ein ziemlich sandiger Boden da oben, kann man in der Frucht 30 Meter durchgucken, wenn man bei uns keine 2 Meter schafft. Das heißt, der Ertrag ist natürlich auch ein ganz anderer da oben. Und ich sag mal, ich habe immer, was ich kennengelernt habe, da oben ist so, dass die Bauern oder die Großbauern und Großgrundbesitzer, die dann nachher dann sich auch da langsam entwickelt hatten, die brauchten eigentlich keine Erntegeräte mehr, die brauchten eigentlich nur Geräte zum Bestellen der Felder, weil die Ernte hat das Wild gemacht. Also ich habe da auf Hochsitzen gesessen, wo ich dann gesehen habe, das kam erst das Rudel Dammwild raus, dann kam eine Rotte Sauen, dann kam das Rotwild raus und Rehwild haben die da sowieso ohne Ende. Auch Muffelwild. Also man konnte alle Schalenwildarten, konnte man außer Gamm, sag ich mal, konnte man da in diesen Revieren sehen, auf einem Hochsitz, an einem Abend. Andere sagen, oh, fährst du schon wieder in den Zoo. Also so ähnlich war es. Das ist heute auch nicht mehr so, gar keine Frage. Man hat da auch ganz anders jetzt in den Wildbestand eingegriffen. Aber es war schon teilweise abenteuerlich, also immer gerade für die erste Zeit da oben. Man hatte natürlich einen klassischen Trabi gehabt, als Fahrzeug fürs Gelände. Und dann meine Cousine, die hat auch gejagt, hat ein Schwein geschossen und sagte so, jetzt müssen wir das Schwein aber wegbringen, weil damals war auch dann die Schweinepest rum ausgebrochen. Das hieß, man darf das Stück dann nur so im ganzen Bergen, darf es da nicht aufbrechen. Aufbruch musste, oder wenn man es aufbrochen musste, mitgenommen werden, dann durfte er nicht in den Wald verteilt werden, wieder, sag ich mal, den natürlichen Kreislauf zur Verfügung gestellt werden, weil das Schwein konnte ja eben diese Schweinepest haben. Das heißt dann, man musste das zentral an einem bestimmten Ort bringen. Und das war meine Cousine ungefähr so eine halbe Stunde mit mir durch den Wald gefahren, nachts, die sagte, willst du mich mit mir jetzt hin? Kein Licht, kein Nix. Und irgendwann bupp, gingen 2 Lichter an, waren 2 Straßenlaternen, 5 Häuser. Das war so eine kleine Weltarbeiter-Siedlung, sage ich mal. Total abseits, das war ein Teil klassischer von dem Kollegen Mielke, war das dann der Sitz da, die Wildkammer. Das war eine mordsriesen Wildkammer. Also ich weiß nicht, wie viele Stück Wild da reingepasst haben. So eine große Wildkammer habe ich hier bei uns noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, die machten diese Staatsjachten dann. Dann wurde dieser ganze Bereich auch mit Militär umstellt, weil sie wirklich Angst hatten, dass ihre eigenen Leute vielleicht auch mal die Waffen angenommen haben. Ja, dann haben wir dann die Schweine hingebracht. Dann konnte man in den Wald, wenn nichts war, konnten wir die dann Tage später wieder abholen. Ja, sowas ist, wie gesagt, der Wildbestand ist heute auch ein ganz anderer, wie er damals war. Das war damals 2000. Das hat sich ja also auch schon schon geändert.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Schwein geschossen hast? Wie kriegst du das dann? Ich meine, du hast mir ja mal erzählt, das ist ja mit Nachsuche. Und wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Im günstigsten Fall liegt das Stück gleich an der Strecke. Wenn man die Kugel bekommen hat, liegt es auch gleich. Kommt drauf an, wo der Schuss sitzt. Es gibt auch super Schüsse, da gehen die Stücken, also gerade bei kleineren Stücken, sag ich mal, bevor sich diese Geschossenergie in dem Körper, Wildbrettkörper, entfalten kann, ist das schon aus dem Körper raus. Diese Stücke gehen meistens weiter wie ein 50-Kilo-Schwein, weil er sich ein ganz anderes Volumen hinterhängt, dass das Geschoss sich da gleich entwickeln kann, weil die Energie sich in dem Wildkörper entfalten kann. Es gibt Schüsse, die sind total tödlich, aber das Schwein, sag ich mal, noch so eine Energie, ist eigentlich schon tot, aber das läuft einfach und fällt. Das war eigentlich schon, als ich die Kugel bekommen habe, ist das Stück schon tot gewesen. Aber einfach, das läuft einfach los und fällt dann einfach um. Ich habe ja einen Hund für die Nachsuche. Ich bin froh, dass ich ihn das fast gar nicht brauche, weil es einmal eindeutig ist und die Stücken liegen. Nach kurzen Fluchten mit 20, 30 Meter liegen die Stücken. Für den Hund schlecht, weil der Hund braucht Übung, aber ich bin immer froh, dass es andersrum ist und der Hund nicht die Übung hat, aber ich finde das Stück gleich. Ja, das Stück wird dann halt geborgen. Wir brechen sowas nicht mehr im Revier auf, wie das so früh üblich war. Es wird geborgen. Mein Jagdfreund, der wohnt gleich auf der Nachbarschaft. Wir haben dann extra eine Wildkammer eingerichtet, was auch nach hygienischen Vorschriften, das ist auch alles Vorgaben heute, vernünftig, also ein Seilzug, was anhaken können, wie beim Schlachten früher auch. Dann wird das Schwein eben in den Reihen rausgenommen. Das Schwein kommt dann in eine Kühlung rein. Das Brett muss erstmal reifen, sage ich mal. Das lässt mindestens 2-3 Tage in der Kühlung und dann wird das Stück zerwürgt, wird dann die Schwarte runtergezogen und wird wie beim Schlachten auch. Man kann verschiedene Sachen ausmachen. Man kann über Braten ausmachen. Wir machen Braten, wir machen auch Bratwurst, Krakauer. Solche Sachen machen wir daraus. Und wir haben einen sehr guten Kundenstamm und man muss das vernünftig professionell machen. Das wird vakuummäßig eingeschweißt. Da kommt auf jede Tüte die Nummer drauf, dass man alles für uns nachvollziehen kann. Mein Freund ist hin. Kommissar in Rente, sag ich mal, also ein Beamter ist doch alles, man kann jetzt über 20 Jahre rückwärts gucken, wer noch wann welches Stück von uns bekommen hat. Und ja, das ist ganz wichtig. Und diese Schweine werden natürlich untersucht. Also so ein Jagdschein, man sagt, der grünes Abitur, das kriegt man nicht mal so eben nebenbei.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist denn dazu alles erforderlich?
Ja, da musst du, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, wenn du normal eine Jägerschaft machst, ich habe das in Jägerschaft gemacht, weil es mir darauf ankam, dass es viel Kameradschaft auch dabei ist, wie wir das vom Fußball gewohnt sind. Hier in Göttingen sind sehr viele Studenten. Da ist das nicht so eine Gemeinschaft. Muss es nicht sein, kann es sein, muss es aber nicht, ne? Weil die einen Hintergrund haben, sag ich mal. Da sind es in Jägerschaft, da kommt mein Freund her, da waren mal 20 Leute und das war eine tolle Gruppe, sag ich mal. Man hat sich nachher noch mal getroffen. Und er sagt, dann macht man 9 Monate ungefähr, macht man einen Jagdschein mit vielen Sachen, mit Wildkunde, mit Wildbretthygiene, schießt natürlich auch dazu, Weltbau, so. Welcher Baum, welches Gras, Geflügel, sage ich mal, Enten, das wird alles dazu. Man kann hier natürlich auch so einen Crashkurs machen, da geht dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen hier, gibt es auch Schulen hier, da muss man wirklich Tag und Nacht noch ein paar Stunden schlafen, dann aber wieder üben, dann schafft man das nicht. Kriegt erstmal alles an die Hand, dass man den Jagdschein besteht, aber natürlich nicht so intensiv, als wenn du so 9 Monate das langsam beibekommst und auch rausgehst ins Revier und die Möglichkeit hast, mit einmal mitzugehen. Ganz einfache Sachen, da kommen solche Sachen, die man als Nicht-Jäger gar nicht weiß, was kann man denn besser selektiert schießen, Rotwild oder Rehwild. Wenn du davon keine Ahnung hast, das noch nie gehört hast, sagst du ja, was meint er damit? Das Rotwild ist ständig auch immer in Rudeln unterwegs. Das Rehwild ist im Sommer eigentlich immer Einzelgänger. Ne? Und nachher, nur im Winter ziehen sie sich zu Sprüngen, sagt man dazu, zusammen mit mehreren. Und ist klar, dann kann man eben Rotwild also ständig gut beschießen oder jedenfalls selektiert beschießen, weil es immer zusammen ist. Und das Rehwild halt nicht. Und solche Sachen, das lernt man auch. Das sind so Crashkurse. Manche können es sich anders, keine Frage. Aber das Lernen geht dann nachher richtig los. Auch beim 9-Monat-Kurs geht das Lernen erst viel, viel später los.
In der Praxis.
In der Praxis. Das ist, ja. Viel,
das ist wie eine Ausbildung.
Das ist wie überall. Das geht dann nachher erst los. Und ja. Man lernt vieles kennen und man lernt auch die Unterschiede kennen, wie manche mit dem Wildbrett auch umgehen. Also wie, ich habe ja so einen Freund, einen Förster, wenn wir ein Wildbrett, sag ich mal, ein Stück aufbrechen, sagen wir immer, wenn sie es nicht zutrauen, lassen sie es, dann machen wir es. Weil man kann natürlich beim Aufbrechen viel kaputt machen. Das ist ein hochwertiges Produkt, sag ich mal, falsch. Und wenn man das natürlich macht, dann ist das nicht mehr zu brauchen. Und das ist dann auch, wenn man, ich sag, in der Kreatur das Leben nimmt, dann muss es auch, wenn man jedes Stück Fleisch, was ich durch Wild verzehre, sag ich mal, braucht kein Schwein und anderes Tier eingefärbt werden in irgendwelche engen Stellen.
So, jetzt hast du gerade mal so in einem Nebensatz von deinem Hund erzählt. Was ist das für eine Rasse und wie bildet man so einen Hund denn aus? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, das ist ein BGS, ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Das ist ein klassischer Nachsuchenhund. Es gibt auch einen hannoverschen Schweißhund, der ist ein bisschen größer und kräftiger. Diese Hunde werden ausgebildet, um, wenn es eben nach dem Schuss das Stück nicht an Ort und Stelle liegt, die Schweißfährte, also Blut, Das ist eben der Schweiß beim Jäger. Ein Stück Wild verliert kleinste Partikel und nicht immer für das menschliche Auge sichtlich, wo der Schuss gesessen hat. Aber es gibt auch Schüsse, die gehen in den Wildkörper rein und der Wildkörper verschließt sich aber wieder. Man findet nicht ein Stück Schweiß am Anschuss, sagen wir, also da, wo das Stück beschossen worden ist. Und dann ist es wichtig, dass man so Schweißhund hat. Und der Schweißhund wird ausgebildet. Man fängt dann erst an mit, wenn er noch jung ist, mit einer Futterschleppe. Man war, wie bei vielen Sachen mit Futter, lässt sich manches richten. Der Hund untersucht sich Futterschleppe dann und fängt dann irgendwann an mit Wild. Und das macht man so, man hat einen Fährtenschuh, sagt man dazu. Also man zum Beispiel, wenn bilden solche Hunde eigentlich, um einen Hund ausgebildet, dann für das Schwarzwild. Rehwild kann man natürlich auch machen, aber wenn man ihn ausbildet, nimmt man Schwarzwild, weil Rehwild ist ein süßlicher Geruch, sage ich mal, ein süßlicher Geschmack für den Hund. Und den nimmt er immer, aber das Schwarze würde er nicht mehr unbedingt gerne suchen wollen, weil das Süße ist ja viel interessanter für mich. Und die Hunde, die super ausgebildet sind, die geben keiner gesund Fährte. Also der Hund ist durch verleitet, wenn er so eine Fährte sucht, dann hat er sich zig ein Stück, das haut er nicht ab, wo noch nichts lang gelaufen ist. Und der Hund, der ist unglaublich, die gehen wie auf Schienen. Also wir fangen also mit kurzen Fährten an. Man nimmt also Läufe eines Schweins in einen Fährtenschuh, der wird hinten eingebunden und macht nur eine Bodenverwundung. Das heißt, man geht durch den Wald, der Lauf des Wildschweins greift in den Boden ein, macht eine Bodenverwundung und da geht man erstmal, sag ich mal, 30 Meter, macht einen so einen rechten Winkel, legt dann am Ende, sag ich mal, für den Hund eine kleine Belohnung hin. Das lässt man dann erstmal ein paar Stunden kalt werden, sagt man die Fährte, und dann setzt man den Hund an. Und wichtig ist, egal, wenn der Hund es auch nicht gleich findet, also der Hund muss zum Ende kommen, bis er zu seiner Belohnung kommt. Das ist immer sieht, Belohnung, wunderbar, klasse, habe ich gut gemacht. Das steigert man, baut dann mehrere Haken ein und es ist dann so, dass man in Deutschland, wenn man so eine Prüfung ablegt für so einen Schweißhund, also mein Hund hat halt keine Papiere, das habe ich nicht den Wert drauf gelegt. Es gibt dann richtige Schweißhundeführer, die Prüfung ablegen mit Hunden, die auch diese Papiere haben, weil die dürfen Grenzen übergehend Nachsuchen machen. Das mit meinem darf ich nur in meinem Revier Nachsuchen machen. Geht es über die Grenze hinaus, an die Reviergrenze, muss ich dem Nachbarn Bescheid sagen. Eigentlich darf man der Waffe nicht und dem Hund in den nächsten Revierteil ein.
Nicht ins nächste Jagdrevier.
Genau, das ist verboten, in Deutschland so verboten. Wenn man sich mit dem Nachbarn einig ist, kann man das machen, aber das sollte man eigentlich Nachsuchen führen, weil man nicht weiß, ob man das übernächste auch schon wieder rein muss. Ne? Also Nachsuchen gehen über mehrere Kilometer, das kann mal passieren. Wir hatten sowas Gott sei Dank noch nicht. Wenn, stellt sich mal raus, das Stück hat nur einen Streifschuss gehabt. Das ist also nicht tödlich verletzt worden, weil sonst würde das Stück irgendwann jetzt, würde der Hund das auf jeden Fall finden. Ja, so ein Hund wird halt ausgebildet, hatte gerne über mehrere Kilometer, so eine 1000 Meter Fährte, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das ist Verrücktes. Gott sei Dank haben wir die Hilfsmittel GPS heute, wenn ich das mit meinem Handy oder mit meinem Garmin abgehe. Nehme ich das Garmin mit und gehe den Weg ab, weil ich würde es sonst nicht mehr finden, weil die haben sonst mal mit Stöckern geholfen, einen Baum im Stöcker schräg gelegt und nur wussten, wo wir langgelaufen sind nach einem Kilometer. Ist der Hund wohl noch der Fährte, also nicht mehr da. Und der Hund, der geht wie auf Schienen, ja, man baut einen Haken ein, dann läuft er dahinter lang und dann hat wirklich nur eine Bodenverwundung gemacht. Und das hat der Hund dann, lässt man die Fährte dann schon mal 12 Stunden kalt werden. Also dann legt sie abends, nächsten Tag sucht der Hund das und dann geht der Hund dann wie auf Schienen. Das Einzige, wo er abgelenkt war, mein Hund, dann ist das Thema, wenn man früher dann, wenn der Bärlauch gerade am Blühen ist und natürlich sehr intensiv riecht, dann kriegt der Hund schon manchmal Schwierigkeiten, weil der Bärlauch extrem intensiv ist. Aber schon verrückt, wie diese Hunde, also man sagt schon mal, ich habe ja schon ein paar Nachsuchungen gemacht, auch mit richtigen Nachsucheführern. Die Hunde gehen auf Schienen, man denkt, man ist nicht mehr richtig und dann mal, ups, da ist dann noch so ein Schweiß drauf, Mensch, der ist immer noch richtig. Und dann nach einem Kilometer, da liegt das Stück ja. Ne? Es ist unglaublich, was diese Hunde für eine Nase haben. Das ist ja zigtausendmal besser wie unsere. Das ist schon hochinteressant. Und auch zu erkennen, diese Schweißhundeführer, die machen so ein guter Schweißhundeführer, der macht ungefähr im Jahr mindestens immer 500 Nachsuchungen, sag ich mal. Und was für eine Erfahrung die haben. Die können ja manchmal im Einschuss schon genau sagen, wo der Schuss gesessen hat und wie das, ob das Schwein schwindet und wie lange diese Nachsuche gehen kann. Das ist unglaublich, was diese Leute für eine Erfahrung
haben.
Ja. Ne? Ja. Die Leute sind Tag und Nacht zu erreichen. Wir haben Nummern, wir können die Tasten über Wochenende, Weihnachten immer anrufen und die sind immer zur Stelle. Haben natürlich auch den Beruf dazu und das ist schon klasse zu sehen. So weit kriegt man seinen eigenen Hund nie. Also wenn mein Hund das dreimal im Jahr machen muss, kann ich von ihm nicht erwarten, dass er so hier. Wenn wir sehen, dass es so eine Nachsuche ist, wo wir sagen, Mensch, das könnte ein kriminelles Ding werden. Wenn wir nach 50, 100 Metern keinen Erfolg haben, sagen, das sieht ein bisschen kriminell aus, dann brechen wir sofort ab und sagen, jetzt muss der Profi ran, weil das wird garantiert über mehrere Kilometer gehen oder weit über unsere Grenze hinausgehen. Das kommt uns dann ganz selten vor.
So, jetzt hast du mir ja schon mal erzählt, wehrhaftes Wild. Gab es denn auch schon mal kritische Situationen, so auf der Nachsuche oder ich sag mal, die Wildschweine sind ja wehrhaft. hast du mal erzählt. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also da muss man ja auch ein bisschen Angst um Leib und Leben haben.
Na gut, das ist eben Wildschwein, ist ein auf das Wild. Je nach Größe des Wildschweines enden solche Sachen noch tödlich in der Nachsuche. Wenn man es nicht professionell, wie ich eben gesagt hatte, schon einen Nachsuchenführer macht, die da wirklich die Erfahrung auch haben. Und man geht da, sag ich mal, so lapidar einfach los. Und wir hatten einmal so eine Situation, hat auch ein Jagdfreund bei uns ein Schwein geschossen. Und da sagt er, das Schwein ist da und dahin. Wir haben dann sehr viele Dornecken bei uns. Und der Schweiß fährt hinterhergegangen. Jawohl, Schweiß, also wunderbar. Ja, das liegt da drin. Das ist, wenn man so viel Schweiß auf der Pferde hat, das liegt da mausetot drin. Ja, nachts alles dunkel, Kopflampe auf, Messer nein, in die Dornen, auf allen Vieren hingekrabbelt. Und dann nach so 20 Metern Mordsbewegungen im Dornbusch. Ja. Rückzug, abgewartet bis zum nächsten Morgen, bis es hell wird. Aber man darf das nicht unterschätzen. Uns das Stück lag nachher, nächsten Morgen lag das vielleicht noch 10 Meter weiter, war mausetot. Aber das auch man viel Erfahrung hat. Man wird wieder, es gibt immer wieder, man sieht sich so sicher. Und Wild ist eben in so einer Situation, das hat einen Schuss. Und das ist natürlich klar, das ist gefährlich, wenn man sich so ein Stück nähert. Und zumal dann nachts, wenn man diesen eingeschränkten Blickwinkel hat, nur durch die Taschenlampe. Deswegen macht man sowas eigentlich dann auch meistens tagsüber. Man sagt hier, deswegen nachts, man sieht das ja, sagt man, nee, komm nächsten Morgen dann bei hin. Also man jagt lieber ins Helle hinein wie ins Dunkle hinein, das ist immer gefährlich. Und hat sie in der näheren Umgebung länger ja auch schon mal gegeben, das stand ja auch in der Zeitung, da wurde auch ein Schwein geschossen, hat nachher nochmal eine Frau angegangen und das ist werftes Wild und das kann den Ball tödlich enden. Da muss man also wissen, was man da tut. So ein Keiler mit 50 Kilo aufwärts, das Thema ist ja, dass er seine Waffen, sagen wir dazu, seine Hauer, die er hat, die sind messerscharfen wie Rasierklingen. Und der Schlitz ein, der geht von unten nach oben und wenn er einen halt am Bein erwischt und schlitzt einem die Hauptschlagader auf, am Bein hat man ja noch 3 Minuten. Und Nachsuchenführer haben extra Kevlarhosen an, die dann da nichts durchlassen.
Tja, das ist ja nicht nur für Schwein gefährlich, sondern auch für den Jäger sozusagen. Wie häufig bist du draußen so?
Es ist eigentlich unterschiedlich von der Jahreszeit, wie oft bin ich draußen. Also ich schätze, ich bin mindestens 2-mal in der Woche draußen, manchmal auch häufiger. Je nachdem, wie auch, ja, wir sind ja auf dem Mond, wenn wir auf Saunenjagd gehen, brauchen wir den Schweinemond, sagen wir dazu, wir brauchen den Mond, wenn es ist stockdunkel. Natürlich gibt es heute natürlich schon, das ist gerade so ein Thema, Nachtsichtgeräte. Es gibt Bundesländer, wo man mit Nachtsichtgeräten heute schon schießen kann. Das Thema ist Schweinepest oder extrem hohes Wildaufkommen. Man sagt, wenn man immer nur auf den Mond wartet, wird mit der Sache nicht mehr her. Es gibt ja irgendwo Schweine, das Thema ist ja Wildschaden. Der Jagdpächter wird ja den Jagdpächter der Wildschaden übergeben. Also wenn es einen Schaden gibt im Getreide oder was, oder Mais, ist der Pächter für den Schaden aufzukommen. So. Und da gibt es Ecken, sag ich mal, wo das viele, viele tausend Euro sein können. Also wir haben Gott sei Dank Glück, also zwei Hühner sehr viel Mais, aber ich meine, die Bauern sind da noch human und die Betriebsgenossenschaften da, weil die auch teilweise zur Jagd gehen und auch das wissen, dass man da im Mais eigentlich keine Chance hat. Und wir sind in so ein Maisfeld schon reingekommen, da haben wir gesagt, von oben, das sieht doch ganz gut aus, ist ja nichts drin, und dann gehen wir 100 Meter rein und dann war so ein halbes Fußballfeld weg. Normalerweise ein Schaden von mehreren tausend Euro. Und das ist eben, geht auf den Jagdpächter über und ja, das ist in der die Gefahr.
Das Risiko.
Ne? Und das Thema ist Nachtsichtgeräte, die es halt schon gibt. Aber dann sage ich mir, wenn wir damit anfangen, dann hat das Wild ja gar keine Chance mehr. Dann kann ich ja jeden Tag rausgehen, egal was für eine Wetterlage ist. Ich sehe es ja immer, Wärmebildkameras, man sieht es immer. Wenn man das nutzt, Beobachtung, finde ich das eine tolle Sache. Aber wenn es auf die Waffe draufkommt, dann hat das Wild auch keine Ruhezeit mehr, sag ich mal. Das Wild wird immer heimlicher. Deswegen ist ja das Rehwild ist ja eigentlich auch tagaktiv. Ist ja auch draußen, sieht man, wo wenig Bewegung ist, ist das auch tagaktiv. Also jeder nimmt für sich heute das heraus und sagt, ja, ich möchte morgens früh schon joggen gehen und abends möchte ich auch joggen gehen. Ja, aber das Wild, ja, und wir haben sehr viel Wildverbisser immer auch im Wald dann, ist ganz klar, weil das Wild geht nicht mehr raus, weil wenn da morgens früh um 5 ein Jogger langkommt, bleibt das Wild im Wald. Oder abends, wenn die dann noch rumjoggen, also ich sehe es ja, die sind so früh unterwegs und auch zu spät unterwegs. Und da muss man sich mal fragen, ja, muss das sein? Muss das sein? Nur im Winter, da gehen wir nicht quer durch den Wald durch, da gehen wir auf festen Wegen, da versuchen wir nicht, das Wild zu unruhigen, weil jede Flucht des Wildes schwächt das Wild. Das Wild hat eben nicht so viel Futter, sag ich mal, das Kraftfutter, das nimmt nur die Knospen auf, sag ich mal, und das schwächt jedes Stück Wild. Deswegen unruhigen wir das Wild überhaupt nicht. Da macht man eine Bewegungsjagd. Dann ist aber auch Ruhe. Und dann kann man nicht verstehen, wenn Leute mit ihrem Hund durch den Wald rumjoggen und der Hund nicht hörend da, ich habe es selber schon erlebt, Hunde hinter. Und die schlimmsten Hunde sind, die lautlos jagen, also keinen Ton von sich geben. Auf Hunde, die laut jagen, kann sich das Wild super einstellen. Heißt, das ist der Hund. Ich habe schon gesehen auf Yachten, die haben dann einen Sprung nach hinten gemacht. Der Hund ist schön dran vorbeigelaufen. Das Stück habe ich mir gestern gesagt, die ist jetzt heute auch veräppelt. Und das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Das ist ein Hund, der nicht wild sein oder in den Wald läuft. Und der Hund läuft einfach weg und jagt das Wild. Ne? Und das Wild haut in Zäune rein, bricht das Genick. Und das habe ich schon gesehen. Also das ist nicht schön. Aber jeder sagt, ich mache ja nichts. Ich bin ja nur ein Naturliebhaber und alles toll. Hat alles zwei Seiten.
Dann gibt es ja, ich habe es im Fernsehen schon das eine oder andere Mal gesehen, auch sowas wie Treibjagd oder wie hast du vorhin gesagt, Drückejagd. Wie ist da der Ablauf? Was muss man sich da vorstellen? Also was ist da das Ziel?
Ich meine, das Ziel ist, dass man natürlich nicht ständig, dass man will Strecke machen.
Strecke heißt also möglichst viel Wild erlegen.
Wild erlegen an einem Tag, sag ich mal. Das Wild, so, wenn man ständig abends rausgeht, ist das Wild immer... Das riecht ja auch was mit, ne? Dein Revier teilen. Das ist immer Unruhe im Revier. Dass man sagt, komm, ich mache einmal eine Drückjagd, dann ist das Thema durch. Dann hat das Wild jetzt wieder Ruhe und kann sich keinen normalen Sanierungs auf sich nehmen. Und es ist mehr Ruhe im Revier. Und eine Drückjagd läuft halt so auf, dass man seine Stände besetzt, dann sagen wir so eine Treiberwehr hat, die durch den Wald geht und das Wild beunruhigt, sagen wir, auf die Läufe bringt und dadurch eben die Schützen auf ihren Plätzen zum sicheren Schuss kommen. Und wir sagen zum Beispiel im Rehwild, sagen wir, auf ein Stück Rehwild wird nur geschossen, wenn alle Läufe auf dem Boden sind. Also auf hochwertiges Wild nehme ich die Waffen gar nicht in die Hand, weil ein Stück Rehwild, wie gesagt, Wild brennt immer wieder, hochwertiges Lebensmittel. Natürlich treffe ich das Reh irgendwo, aber ich möchte das Reh so treffen, dass ich das Wildbrett vermarkten kann. Ne? Und ein Wildkörper eines Rehs ist nicht sehr groß. Und wer sowas schon mal gesehen hat, wenn ich so ein Rehwild, wie schnell ich so ein Reh bewegen kann und wie sicher man dann darauf schießen soll. Also wir sagen mal, auf den Stück Rehwild schießen wir nur, wenn alle Läufe auf der Erde sind. Ne? Und dann schießen wir lieber ein paar Stunden weniger. Ne? Das läuft dann meistens über 2 Stunden ab und dann ist die Jagd vorbei und man hat das Wild einmal beunruhigt, dann ist wieder Ruhe einem Revier.
Und dann gibt es hinterher was zu trinken und Jägerlatein.
Ja, oder? Solche Sachen gibt es dann auch.
Oder ist das auch Mythos?
Jägerlatein, das gibt es. Angler und Jäger sagt man immer. Ja, natürlich gehört das auch dazu. Durch Corona-Zeiten haben wir die Freigabe noch für diese Jachten, natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Wir haben Masken auf. Also ich habe so Staatsforsten, mich dann als Einsteller, sag ich mal, Schützen auf Stände bringe. Das ist alles nur ganz auseinander. Da haben wir riesen Parkplätze aus einem riesen Steinbruch. Da sind wir alle, Fahrzeuge sind da mindestens 30, 40 Meter auseinander. Da kommen einzelne Schützen, alles mit Maske, mit Desinfektionsmittel. Da ist kein Schüsseltreiben, gar nichts mehr. Da wird nur noch zum Stand gebracht, danach gefragt, geschossen, ja, nein, nein, dann bitte nach Hause. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Sonst läuft es aber keine Frage. Sonst trifft man sich dann nochmal, man grillt zusammen, man tauscht sich nochmal aus. Das, was man gesehen, erlebt hat, sage ich mal. Aber wenn man das Klassische, wie das früher mal war, ja, dann natürlich wird auch mal einer getrunken, aber wer Auto fährt und eine Waffe hat heute, der fasst kein Stück, nimmt kein Alkohol mehr zu sich, weil er verliert damit seine Glaubwürdigkeit. Wenn heute einer mit einer Waffe und Alkohol erwischt wird, ist ja alles los. Er ist dann nicht mehr verlässlich. Vor dem Gesetzgeber ist er auch so und das geht keiner mehr. Also es gibt dann solche Sachen, wo man sagt, komm, alles nach Hause bringen, Waffe, alles holen nach Hause. Und danach trifft man sich irgendwo nochmal. Also das Klassische, sagt man, hier, jetzt treffen wir uns mal und trinken aber schön was. Das gibt's nicht mehr.
Was ist das Ungewöhnlichste, was du schon geschossen hast?
Das Ungewöhnlichste. Also ich habe zum Beispiel in diesen ganzen 20 Jahren jetzt noch keinen Hasen geschossen. Also nicht was ich geschossen habe, was ich nicht geschossen habe. Ich habe noch keinen Hasen geschossen. Allein aus dem Grund, weil ich sage, es gibt zu wenig Hasen. Natürlich, ich gucke mir lieber die Hasen an. Wenn die Hasen gesetzt werden, denke ich mir, oh, da sind ja viele Hasen da. So im Laufe des Jahres ist es immer wieder weniger. Und weniger sagst du, nee, so einen Hasen schießt du jetzt nicht. Und das, also ich schieße, habe noch keinen Hasen geschossen, weil ich mir sage, ich möchte ja eine Wildart nicht daran beteiligt sein, die auszurotten. Ich möchte den Hasen sehen. Und ich weiß, ob du es damals auch, wir haben uns ja in Holtensen, der auch dann vor, scheiße schon, das ist schon über 40 Jahre her, da hat es auch mal eine große Treibjagd gegeben, das habe ich mal gesehen. Und da war es noch so viel, da waren noch so viele Hasen da, dass auf so einem großen landwirtschaftlichen Anhänger auf so Stangen aufgesteckt, ganz viele Hasen waren. Das haben wir auf dem Hänger, waren bestimmt 100 Hasen. Das war die letzte große Jagd, die ich hier in Holtensen mal gesehen hatte. Danach hat es nie wieder so eine Jagd gegeben, weil einfach der Hasenstand einfach zu weit runter ist. Mhm. Krankheiten. Thema ist, ja, das Getreide steht heute enger, wie es ist, und Prädatoren, immer Fuchs und sowas. Das sind alles viele, viele, viele Sachen, die ja zusammenkommen. Das ist in Gebieten sehr unterschiedlich. Also in Norddeutschland ist ja mehr der Niederwildbestand, dass wir Fasanen haben, die noch sehr gut, und Rebhühner. Hier bei uns ist es gar kein Thema mehr. Und das hat viele, jeder weiß es besser, woran es liegt. Das hat aber, glaube ich, sind viele Sachen, die ja zu führen, dass eben der Wildbestand bei dem Hasen, Rebhuhn und sowas zurückgegangen ist. Ne?
Hm. Naja, wenn du hier in Holtensen in den Wald gehst, dann musst du schon viel Glück haben, dass du überhaupt mal ein Wild antrifft, oder?
Ja, es war so, das Thema Realgemeinde. Es war wirklich so, dass die Vorpächter hier, also vor 20 Jahren, nicht so intensiv zur Jagd gegangen sind. Das waren ältere Herren. Wir hatten einen sehr hohen Rehwildbestand. Also man sieht das dann zum Beispiel, dass die Buchen nur noch so kleine Bonsais sind. Das Rehwild daraus austritt natürlich immer wieder rechts und links, das oben die Spitze abfrisst. Und wir mussten dann durch das Thema Realgemeinde, wir sind ja mit Jagdgenossenschaft zum Beispiel, bin ich ja auch mit im Boot für Holtensen. Jagdgenossenschaft ist zum Beispiel Lenglern, da hängen wir in Holtensen mit dran, weil wir sonst eine sehr kleine Jagd nur hätten. Unser Gebiet ist zu klein, um das jachtlich vernünftig zu bejagen. Deswegen sind wir mit Lenglern zusammen. Es ist 1000 Hektar, diese Jagd. Und als wir neu verpachtet haben, haben wir natürlich auch darauf gedrängt, dass man den Rehwildbestand erhöht. Also man kann nicht so viel Rehe schießen, wie man will. Das ist festgelegt, je nach Bestand. Da haben wir darauf gedrungen, dass man den etwas erhöht, weil wir gesehen haben, dass einfach zu viel Rehwild da ist. Und wenn man jetzt über 20 Jahre so im Wald beobachtet, der Wald verändert sich ständig. Und ich bin immer ein Freund von nicht überall Zäune aufstellen, weil Zäune ist, da läuft das Wild rein, da muss man da rein, das Wild da raus und jetzt läuft die Zäune, bricht das Genick und solche Sachen. Ich habe jetzt eigentlich alle Zäune haben wir abgebaut bei uns und regelt das jetzt eigentlich mit dem Wildbestand und da müssen wir zwei Seiten sehen. Es muss noch Wild da sein, das für den Jäger interessant ist und für den Waldbauern auch so sein, dass man sagt, ich habe nicht so viel vermisst, dass es uns wehtut. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt ein super ausgeglichenes Verhältnis. Und der Wald, wenn der Baum aus dem ESA raus ist, also aus dem Eingriffsbereich des Wildes, dann geht das auch ab. Dann sieht man, also wenn das, sagen wir mal, 1,20 Meter hoch ist ungefähr so eine Pflanze, dann geht die ab wie verrückt. Ne? Und dann hat das Wild ja auch keine Chance mehr. Und
ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern mal schießen? Aber da vorhin bin ich jetzt selber ein bisschen von abgekommen.
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin kein Freund, der nach Afrika fahren muss oder sonst irgendwo hinfahren muss. Ich muss das jetzt noch unbedingt schießen. Weil viele sagen ja, die Big Five. Das muss ich nicht. Also mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden. Ich würde gerne mal nach Afrika fahren, um die Tiere zu sehen, aber nicht um sie da zu schießen.
Ja, dann bist du ja auch keiner von den Zugereisten, sondern alter Holtenser, so wie ich auch. Was gefällt dir denn am meisten an diesem Ort, an unserer Heimat?
Also das Schöne, dass ich immer wieder sagen muss, ist die Zusammengehörigkeit, sag ich mal, der Vereine. Wenn es losgeht, sag ich mal, mit diesem Kontaktgespräch einmal im Jahr, und man hört aus vielen anderen Gemeinden so, wo sich Vereine, klar, es gibt auch mal Gnatsch, keine Frage, das gibt es in Holzen auch mal. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, ist es so, wie dann halten alle wir zusammen und ziehen, sag ich mal, so in eine Richtung. Das finde ich total klasse. Ob das über Parteien ist oder über Vereine ist, über Freundschaften mit einem, die und die anderen, das finde ich einfach klasse. Klar, sind wir ein bisschen stadtnah, sind nicht mehr so dörflich, wie wir das noch kennen, sag ich mal. Das ist halt so, wir rücken uns immer ein bisschen mehr auf die Pelle hier, Sartorius jetzt. Und, aber das ist halt so, das ist der Lauf der Dinge. Und, aber trotzdem ist man stolz, hier noch Holtenser zu sein. Wir sind einfach Holtenser Jungs, sag ich mal. Und ich werde es auch immer so bleiben. Und ich finde es eigentlich klasse, dass man sich immer wieder zusammenruft und die Vereine miteinander was machen und nicht gegeneinander was machen. Das finde ich einfach.
Siehst du irgendwo noch Verbesserungsbedarf oder Dinge, wo du sagst, Mensch, das, ne, du kommst ja auch durch die Yacht auch ein bisschen rum. Also irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre eine Idee, das sollten wir mal angehen.
Ich würde mir jetzt auch so spontan, fällt mir nichts ein. Ne?
Fällt dir nichts ein. Was wünschst du dir denn für dieses Jahr? Wir stehen ja noch am Anfang von 2021, persönlich oder auch beruflich.
Ja, also ich wünsche einfach, dass wir alle gesund bleiben, dass wir diese Zeit mit Covid-19 alle gut überstehen und dass wir dann irgendwann wieder zu einem normalen Tagesablauf übergehen können. Das ist aber mein Wunsch. Alles andere ist, das ist zweitrangig. Sag mal, die Gesundheit, sag mal, die können wir uns alle nicht kaufen. Und das ist einfach das Wichtigste. Und das andere ergibt sich dann, sag ich mal.
Gut, mein Lieber. Dann sage ich mal vielen Dank und bleib schön gesund.
Du auch. Alles klar, danke.
Danke.
Das war Dirk Siegmann, der Vorsitzende der Realgemeinde Holtensen. Vielen Dank.